Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte mit einer kurzen Anekdote beginnen. Es ist Silvesterempfang in einem Club der höheren Gesellschaft in London. Schon einige Jahre her oder Jahrzehnte. Und ja, wie es manchmal ist, so ist bei so Zusammenkünften, da trifft man dann zum Teil auf Leute, auf die würde man vielleicht gar nicht so gerne treffen. Jedenfalls waren da auch zwei Männer, die sich zerstritten hatten und danach nie mehr quasi gesprochen haben und ihre Freundschaft nicht wiederhergestellt hatten. Nun kommt der weiße Gastgeber, nimmt einen der beiden zur Seite und sagt zu ihm: Mensch, es ist doch nicht recht, zu so einer Zeit jetzt unfreundlich zu sein. Geh zu ihm hin und wünsche ihm doch einfach mal ein gutes neues Jahr. Okay, der Mann geht hin zu seinem Kontrahenten und sagt: Ich wünsche dir ein gutes neues Jahr, aber nur eins. Ja, liebe Geschwister, heute geht es um gestörte Beziehungen, um ungebrochenes oder gebrochenes Miteinander, um die Risse, die das Miteinander brechen. Jesus macht uns deutlich, dass schon vermeintlich kleine Vergehen zerstörerisch sind und man durch sie Schuld auf sich lädt. Er sagt uns, was wir tun sollen, wenn Beziehungen dann schon gestört sind, wenn sie getrübt sind, und wie wichtig es ist, sie wieder in Ordnung zu bringen. Und er warnt uns vor den Gefahren, wenn Beziehungen nicht gekittet werden. Der Text zur heutigen Predigt stammt aus Matthäus Kapitel 5. Da sind es die Verse 21 bis 26. Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Kurz zum Zusammenhang. Wir sind jetzt schon seit einigen Predigten bei der Bergpredigt Jesu. Fängt an mit den Seligpreisungen. Und die Kernbotschaft ist dabei, dreht sich dabei um die Frage, wer kann sich wirklich glücklich schätzen? Wer ist wahrhaft beneidenswert? Und Jesus beantwortet das so, dass er sagt, derjenige, der sein Leben nach dem Reich Gottes ausrichtet, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Dann geht es weiter mit den Aussagen zum Salz und zum Licht, wo deutlich wird, dass die Nachfolger Jesu in dieser Welt die Funktion haben, seinen Dienst fortzusetzen. Sie müssen dabei aufpassen, dass sie ihre Wirkkraft nicht verlieren, indem sie nicht konsequent nachfolgen. Ja, im Gegenteil, sie sollen es wagen, anders zu sein. Dann geht es um die Erfüllung des Gesetzes um Jesu Verhältnis zum Alten Testament, zu den Geboten, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. Und er macht deutlich, was sein Ansinnen ist in dieser Hinsicht. Sein Ansinnen ist es, den Sinn der Gebote Gottes zu erfüllen, und zwar von Herzen. Und dazu ruft er auch seine Nachfolger auf. Und jetzt wird es für den Rest des Kapitels 5 konkret, wie Jesu Nachfolger leben sollen. Ich lese nochmal die Verse 21 und 22. Ich habe sie überschrieben mit: Jeder Riss zerstört. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, Duna, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Fangen wir damit an, dass wir uns die Struktur der Aussagen Jesu anschauen, weil die jetzt für den Rest des Kapitels immer so weitergeht. Jesus stellt Gegensätze auf. Er sagt, ihr habt gehört, und dann sagt er, ich aber sage euch. Und das Ganze insgesamt 6-mal. Und in dem, was Jesus jetzt hier sagt, wird deutlich, was Jesus konkret meint, wenn er vorher gesagt hat, dass es sein Ziel ist, den Sinn der Gebote von Herzen zu erfüllen. Er zeigt, wie man die Gebote wirklich ihrem Sinn nach erfüllt. Was haben Sie, also die Juden damals, denn gehört? Sie haben gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Damit sind jetzt nicht einfach die alten Leute zur damaligen Zeit gemeint, sondern es ist die Generation des Auszugs aus Ägypten, 1400 Jahre zuvor gemeint. Das sind die Alten. Warum gerade die? Weil es diese Generation war, die die geschriebenen Gebote Gottes erhalten hat. Diesen hat Mose die Gebote weitergegeben, die er direkt von Gott empfangen hat. Ja, und Jesus stellt sich jetzt betont dagegen. Ich aber sage euch. Er stellt sich also gegen das, was man auf Gott zurückführt, und widerspricht dem. Wie bereits gesagt, er stellt sich nicht gegen die Gebote Gottes als solche, sondern er fordert ja, dass sie alle erfüllt werden, auch die geringsten Gebote, wo wir sagen, naja komm, das ist jetzt nicht so. Nein, alle sollen erfüllt werden, auch die geringsten. Wie passt das jetzt zusammen, dass quasi Gebote, die auf Gott zurückgeführt werden, die Jesus ja dann eigentlich erfüllen zu suchen sollte, dass Jesus diese nimmt und sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Was ist das für ein Gegensatz? Wogegen stellt er sich? Frage: Ist, du sollst nicht töten, ein Gebot Gottes? Klar, man muss es natürlich auslegend betrachten. Es ist das illegitime Töten gemeint. Todesstrafe und das Töten im Krieg waren ja nicht verboten. Aber ja, das ist genau so, wie Jesus es hier aufgreift, ein Gebot Gottes aus den 10 Geboten: Du sollst nicht töten. Also kann Jesus nichts dagegen haben, gegen dieses Gebot. Er hat ja selbst gesagt, wie er hinter den Geboten steht und wie er sie erfüllen möchte. Vielleicht ist das Problem das, was als nächstes kommt, weil er wendet sich ja gegen die Aussage im Ganzen. Wer aber töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Auch das lässt sich so sinngemäß im Alten Testament wiederfinden. Ja, noch konkreter, es ist auch geregelt, wie dieses Gericht ausfallen soll und wie die Gerichte im Volk Israel eben urteilen sollen, wenn einer den anderen mit Absicht umbringt. Und zwar, die Strafe soll der Tod sein. Also auch hier ist das, was Jesus aufgreift, nichts, was dem Alten Testament widerspricht. Was ist also jetzt Jesu Problem? Das Problem ist die Zusammenstellung dieser beiden Gebote. Und zwar wird das zweite dieser Gebote so verwendet, dass es das erste dieser Gebote, also du sollst nicht töten, auslegt. Und diese Auslegung ist dann einschränkend, nämlich indem man sich nur noch mit dem Bereich des Strafrechts beschäftigt. Für den Zuhörer ist die Auslegung, die dann folgt, etwa zum Unterschied von Mord und Totschlag, ja, vielleicht schon interessant, das mal zu hören und sich damit zu beschäftigen, aber letztlich ist es eigentlich irrelevant für den Zuhörer. Ein Mörder ist man in der Regel nicht und man hat auch nicht vor, einer zu werden. Gebot abgehakt. Und auf diese Weise lernt man dann, Gebote nicht auf sich anzuwenden, weil es hat einem ja nichts zu sagen. Man ist ja kein Mörder. Und so ist die Folge, dass uns das Wort Gottes wenig zu sagen hat. Und so ein Umgang mit dem Wort Gottes steht eben Jesu Absicht, die Gebote Gottes wahrhaftig zu erfüllen, absolut entgegen. Vielleicht können wir auch schon mal hier ein bisschen was mitnehmen und lernen und beim Auslegen der Bibel vorsichtig sein, gerade wenn wir denken, naja, manche Sachen, die muss man schon so ein bisschen erklären. Und was man damit meint, ja, man muss sie in ein schönes, rundes Gesamtbild einordnen, nimmt den Aussagen damit ihre Schärfe und damit natürlich auch ihre Kraft. Ja, wenn das unser Erklärungsansatz und unser Auslegungsansatz in Bezug auf das Wort Gottes ist, dann sind wir gar nicht so weit weg von den Schriftgelehrten. Jesu Auslegung aber ist nicht einschränkend, sondern ausbreitend, wie wir jetzt sehen werden. Jetzt übernimmt Jesus erstmal die Auslegungsmuster seiner Zeit. Auch er spricht jetzt in seinem Ich aber sage euch von strafrechtlichen Konsequenzen. Nur legt er die Latte sehr viel höher. Und indem er von der Hölle spricht, geht es nicht nur um zwischenmenschliche Konsequenzen, sondern die Erfüllung oder Nichterfüllung der Gebote Gottes wird in Bezug zu Gott gesetzt. Jetzt ist das so, wie Jesus es ausdrückt, natürlich schwer umsetzbar. Also die Gerichte sollen sich damit beschäftigen, wenn einer auf den anderen zornig ist, müssen Richter jetzt also lernen, Gedanken zu lesen. Der Hohe Rat soll sich mit jedem Fall beschäftigen, wo einer dem anderen ein Schimpfwort an den Kopf wirft. Die hätten gut zu tun. Wir merken, wie Jesus es ausdrückt, das ist überzeichnend. Es ist eine Parodie der Auslegung durch die Schriftgelehrten. Was Jesus durch seine Aussagen bewirkt, ist eine Veränderung in der Frage, worauf das Mordverbot alles zu beziehen ist. An dieser Stelle lohnt es sich, den Bogen etwas weiter zu spannen und zu dem letzten Gegensatzpaar aus Matthäus 5 schon mal zu schielen. Dort geht es um das umfassende Gebot der Nächstenliebe, das auch die Feindesliebe umfasst. Und wenn man das betrachtet, was Jesus am Anfang jetzt von diesem ethischen Teil der Bergpredigt zum Mordverbot sagt und dann am Ende zum Liebesgebot, dann umfassen diese beiden Punkte die ethischen Aussagen Jesu in der Bergpredigt. Und beide haben gemeinsam, dass sie sich sehr grundsätzlich mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigen. Ausleger formulieren es so, dass das, was Jesus hier zu dem Mordverbot sagt, letztendlich das Liebesgebot das Gleiche ist, was er zum Liebesgebot sagt, nur in negativ ausgedrückter Form. Konkret, statt du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst nichts gegen deinen Nächsten haben. In der Praxis kommt sich das sehr nahe. Gucken wir uns das, was Jesus jetzt sagt, noch etwas genauer an. Nur hoffentlich nicht in einer Art und Weise, als wären wir die wiederauferstandenen Schriftgelehrten, für die als einziger Unterschied jetzt nicht nur das Alte Testament gilt, sondern das Neue auch noch. Weil wir werden gleich sehen, Spuren von solchen Auslegungen sind nicht weit. Schauen wir uns an, was Jesus sagt. Wir finden eine Steigerung in den drei Sachen, die Jesus aussagt, insbesondere bei der Art des Gerichtes, normales Gericht, hoher Rat, Hölle, kann man eine Steigerung erkennen. Hat das irgendeine Bedeutung? Eigentlich nicht wirklich, es ist Teil der Parodie. Wenn uns schon ein Schimpfwort in die Hölle bringt, wie es hier gesagt wird, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen über gewichtende Sündenregister und darüber philosophieren. Ich könnte jetzt auch versuchen, euch irgendwie zu beeindrucken mit der Auslegung der beiden Schimpfwörter. Das eine ist aramäisch, das andere ist griechisch. Beides zielt darauf ab, den anderen als hohl oder dumm zu bezeichnen. Das soll dann auch dazu reichen. Der Punkt ist, es sind beides einfach Schimpfwörter. Den anderen Punkt, zornig auf jemanden sein, müssen wir uns näher anschauen. In der Bibel steht das Wort in der Reihe der Vertiefung einer getrübten Beziehung nach der Erbitterung, nach der Wut und vor der Verbitterung. Der Kern bei dem Ganzen, das, worum es Jesu geht, ist genau das, eine getrübte Beziehung. Eine Beziehung, die durch etwas belastet ist und droht zu zerbrechen oder eben in echte Feindseligkeit auszuarten, wie das letzte Wort der Kette, die ich gerade erklärt habe und die man zum Beispiel bei Paulus findet, nämlich die Verbitterung, das zeigt ja schon an, da ist jetzt echte Feindseligkeit entstanden. Das Neue Testament ist sehr, sehr kritisch in Bezug auf den Zorn. Er taucht zum Beispiel in den Lasterkatalogen auf, wie in Galater 5 oder Epheser 4. Und Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 20, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zorn kommt in uns auf, wenn etwas dem widerspricht, wie wir es sehen oder wie wir es haben wollen. In der Regel fühlt sich Zorn berechtigt an. Der Zorn sträubt sich gegen etwas, er wendet sich in der Regel dann nicht nur gegen einen Umstand, sondern er richtet sich auch gegen die Person, die mit dem Umstand verbunden wird, auch wenn wir oft versuchen, uns da rauszureden oder wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Und dadurch, dass sich der Zorn eben nicht nur gegen einen Umstand richtet, sondern auch die Person, die mit dem Umstand verbunden wird, ist der Zorn so eben ein Teil der Kette der Entfremdung zwischen Menschen. Jetzt finden wir in einigen Übersetzungen die Einfügung, wer ohne Grund auf jemanden zornig ist. Die Einfügung ist dann vermeintlich klarstellend und öffnet ein Hintertürchen für den sogenannten gerechten Zorn. Ja, das stimmt. Jesus war im Tempel zornig. Aber was hat das mit dir zu tun, wenn Jakobus in Kapitel 1, Vers 20 sagt, dass menschlicher Zorn nichts Gerechtes in den Augen Gottes hervorbringt? Die Einfügung ist auch nicht klarstellend oder erhellend, sondern führt völlig an dem Ziel vorbei, das Jesus hier hat. Sie richtet wieder ein System auf des Messbaren, wie es bei den Pharisäern üblich war. Zorn ohne Grund schlecht, Zorn mit Grund okay. Der Gedanke der getrübten Beziehung gerät jetzt wieder aus dem Blickfeld, stattdessen ist man wieder bei Kategorisierungen. Und auch wenn man sich mal fragt, was soll das sein, ohne Grund zornig. Stellt man sich da jemanden vor, der denkt, ach komm, ich bluster mich jetzt mal auf und raste aus, weil, warum nicht? Es gibt immer einen Grund für den Zorn und dann kommt man jetzt, wenn man sich damit beschäftigt, mit diesem Zusatz, ohne Grund zornig ist, dazu, dass es sinngemäß eigentlich heißen müsste, ohne gerechtfertigten Grund. Da kann man jetzt wieder drüber nachdenken, wann ist Zorn gerechtfertigt, wann ist er nicht gerechtfertigt. Das hätten die Schriftgelehrten bestimmt auch gut hinbekommen. Und dann vergisst man wieder, wie klar sich das Neue Testament gegen den Zorn als solchen wendet. Also nicht jede Auslegung ist hilfreich, wenn die Übersetzung so ein bisschen versucht, das zu umschiffen und zu glätten. Es ist auch ab jeder menschlichen Realität zu sagen, dass es in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung einen Zorn gibt, der hundertprozentig gerechtfertigt ist, während der andere hundertprozentig Schuld hat. Deswegen stoßen wir uns nicht an der Allgemeinheit, wie sich Jesus hier gegen den Zorn wendet. Wer zornig auf jemanden ist, der ist dem Gericht verfallen, ohne erklärende Einfügung. Der Zorn insgesamt ist das Problem. Jesus sagt nicht, auf jemanden zornig zu sein oder ihn zu beschimpfen, ist das Gleiche wie Mord. Aber er sagt sinngemäß, ihr findet also, dass Abneigungen erst dann zerstörerisch sind, wenn einer den anderen umbringen will? Nein, sie sind schon da, zerstörerisch, wo sie überhaupt bestehen. Weil Zorn und Schimpfwörter so üblich sind, sind es für uns Kleinigkeiten. Wir sind halt daran gewöhnt. Aber Jesus sagt in Markus 7, dass unser Herz fortwährend böse Gedanken ausspuckt. Also dass sie häufig sind, sieht er genauso. Er sagt, unser Herz spuckt die fortwährend aus. Aber das führt ihn nicht dazu zu sagen, dass sie okay sind, sondern es sind böse Gedanken, böse Wurzeln. Geschwister, wenn wir Jesus folgen wollen in dem, was er sagt, dann müssen wir jeden Zorn, jede Abneigung und alle Schlechtigkeit anderen gegenüber als Problem betrachten. Wie schon kurz erwähnt, bringt Jesus die Erfüllung oder Nichterfüllung der Gebote Gottes nicht nur in Beziehung zum Strafrecht, sondern auch in Beziehung zu Gott, wenn er davon redet, dass derjenige, der einen anderen beschimpft, der Hölle verfallen ist. Wer also gegen Gottes Gebote verstößt, bekommt es nicht in erster Linie mit irgendeinem Richter zu tun, sondern letztendlich mit Gott selbst. Der Begriff Hölle, der bewirkt ohne Frage Unbehagen. Und er ist auch oft eher vom Mittelalter her gefüllt als von dem Hintergrund im Alten und Neuen Testament, wo wir das biblische Bild vermittelt bekommen, was Hölle eigentlich bedeutet. Die Wurzel davon, von diesem Begriff, ist in Jeremia 19, Verse 6 und 7. Und da heißt es, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da dieser Ort nicht mehr Tophet, noch Tal Ben Hinnom genannt werden wird, sondern Tal des Schlachtens. Da werde ich den Plan von Juda und Jerusalem vereiteln an diesem Ort und werde sie durchs Schwert fallen lassen vor ihren Feinden und durch die Hand derer, die ihnen nach ihrem Leben trachten. Und ich werde ihre Leichen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß geben. Nicht unbedingt eine schöne Stelle. Gott kündigt sein Strafgericht an einem Ort, den er als Tal des Schlachtens bezeichnet. Dieses Tal hieß mit geografischem Namen, das finden wir hier, Tal Ben Hinnom. Und im Judentum hat sich diese Aussage über dieses Tal des Schlachtens zum Sinnbild entwickelt für das Gericht Gottes. Und so wurde dieser Name Tal Ben Hinnom aus dem Hebräischen ins Aramäische und dann ins Griechische versucht weiter wiederzugeben. So wurde schließlich aus Tal Ben Hinnom das Wort Gehenna, das im griechischen Neuen Testament, also im Urtext, immer da steht, wo wörtliche Übersetzungen bei uns das Wort Hölle haben. Was sagt die Bibel über diese Gehenna? Bis auf eine Stelle bei Jakobus ist es vor allem Jesus, der den Begriff der Hölle verwendet. Und er gebraucht ihn immer wieder da, wo Menschen auf dieser Erde so die schwierigeren Bedingungen, die mit der Nachfolge verbunden sind, nicht in Kauf nehmen wollen. Zum Beispiel an den Punkten, wo es darum geht, sich selbst einzuschränken oder bereit zu sein, Verfolgung zu erleiden. Und Jesus stellt dem dann, also diesen negativen Konsequenzen, die die Nachfolge manchmal auf dieser Erde hat, die Konsequenzen gegenüber, die es hat, Jesus nicht nachzufolgen, und zwar Konsequenzen in der Ewigkeit. Und so finden wir dann Aussagen wie etwa in Matthäus 10, Vers 28: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Also die Hölle, es ist nichts, was jetzt durch die Kirche erfunden wurde, sondern dieser Ort des Gerichtes, von dem spricht Jesus selbst. Und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, dass einen selbst schon ein Schimpfwort in die Hölle bringen soll, dann stellt sich schon die Frage, ob die Hölle nicht sehr voll sein wird. Und es ist auch klar, ich habe gesagt, es ist ein Stück weit eine Überzeichnung, es ist eine Parodie, aber es passt sehr gut zu dem, was Jesus davor und danach sagt, diese Aussage, dass selbst ein Schimpfwort reicht für die Hölle. Er sagt davor: Wenn ihr nicht eine umfassende Gerechtigkeit habt, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Und kurz danach sagt ihr zu seinen Jüngern, dass sie vollkommen sein müssen. Ja, und wer einen anderen beschimpft, der ist dann eben der Hölle verfallen. Und wenn wir diese Aussage Jesu jetzt mal auf uns wirken lassen, so wie sie dasteht, ohne zu versuchen, uns dabei rauszureden, dann muss uns doch deutlich sein, dass es keiner von uns schafft, nicht in der Hölle zu landen. Dass es keiner von uns schafft, so gerecht zu sein, dass Gott am Ende sagt: Wow, toller Kerl, dich brauche ich im Himmel. Es muss uns klar sein, dass wir mit unseren Errungenschaften und unserem vermeintlich guten Leben nicht gut genug sind. Und das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen. Und dann wird auch deutlich, dass wir was anderes brauchen als unsere Werke, als unser gutes Leben, als unser vermeintlich gutes Leben. Und dieses andere ist die Gnade Gottes. Und vielleicht warst du bisher immer zu stolz, nach der Gnade Gottes zu suchen. Wenn du aber siehst, dass du mit deiner Gerechtigkeit nicht weit genug kommst, wäre es nicht heute der Tag, an dem du anfängst, darüber nachzudenken? Nein, nicht nur darüber nachzudenken, sondern danach zu suchen, nach dieser Gnade Gottes, die die einzige Chance ist, die wir haben. Und liebe Geschwister, die wir diesen demütigen Schritt gemacht haben, die wir vor Gott eingestanden haben, wir sind nicht gut genug, wir haben versagt vor dir, die wir unsere Schuld bekannt haben, vergessen wir diese Lektion doch nicht, dass wir nicht nur einmal der Gnade Gottes bedürftig waren, dass wir sie nicht nur einmal gebraucht haben, sondern dass es unser ganzes Leben durchzieht, dass wir immer und immer und immer wieder Gnade brauchen, weil wir heute immer noch solche sind, die auf andere zornig werden oder sie beschimpfen. Behalten wir das gut im Kopf, dass wir nicht denken, wir wären jetzt solche, die super toll und super gerecht sind. Sind wir uns immer noch dem bewusst, dass wir solche sind, die Gottes Gnade brauchen? Das hilft uns dann auch, besser mit denen umzugehen, die sich gegen uns schlecht verhalten, dass wir doch lernen, Mensch, wenn wir so viel Gnade erfahren von Gott und immer wieder Gnade brauchen, dass wir diese Gnade doch auch anderen gewähren können. Ich lese Verse 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Da heißt es, dass jemand etwas gegen jemanden hat. Dem allgemeinen Sprachgebrauch, denn diese Formulierung ist uns ja heute nicht unbekannt, nach würde das ungefähr so viel bedeuten wie, wenn dich jemand nicht leiden kann oder wenn jemand gegen dich eingestellt ist. Und wörtlich steht es im Griechischen auch genauso da. Person A hat etwas gegen Person B. Es ist nur die Frage, was ist eigentlich die Bedeutung davon, wenn man sich jetzt mal auf die Ebene der Worte begibt. Kann man einfach die heutige Verwendung dieses Ausdruckes als Ganzem so in die einzelnen Worte im Griechischen vor 2000 Jahren rein importieren? Oder müssen wir nicht erstmal uns anschauen, uns diese Wörter anzuschauen und uns dann fragen, welches Konzept wird durch diese Wörter ausgedrückt? Was heißt es? Eine Person hat etwas gegen eine andere Person, diese Elemente. Wie passt es überhaupt, diese Worte haben und gegen zu einem Ausdruck zusammenzustellen? Und was ist dieses Etwas, an das gedacht ist? Nun, Bibelleser wissen sich da zu behelfen. In Offenbarung 2 kommt der Ausdruck dreimal vor. Und der bekannteste ist Vers 4. Und zumindest, wenn ich den jetzt vorlese, dann kennt ihr ihn. Oder viele von euch kennen den dann auch. An die Gemeinde in Ephesus gerichtet, schreibt Jesus, aber ich habe gegen dich, da ist unser Ausdruck, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Da geht es nicht darum, dass Gott die Gemeinde in Ephesus nicht mag, dass er sie nicht leiden kann, dass er gegen sie eingestellt ist. Er ist ja nicht so erbärmlich wie wir. Er liebt seine Gemeinde. Und jedes Mal, wie gesagt, es kommt nicht nur in Vers 4 vor, sondern auch noch in Vers 14 und Vers 20, jedes Mal, wo Gott sagt, ich habe etwas gegen dich, dann sind das ganz konkrete Dinge, die er gegen diese genannten Gemeinden hat. Dinge, die in diesen Gemeinden nicht in Ordnung sind. Und dann ist es quasi so zu verstehen, dieses Etwas gegen jemandem haben heißt, Gott hat etwas gegen die Gemeinde Ephesus vorzubringen, nämlich in dem Fall die mangelnde Liebe. Er hat ihnen etwas anzukreiden oder er hat ihnen etwas vorzuhalten. Und das wird gleich noch wichtig. In Markus 11, Vers 25 steht etwas, was sehr ähnlich ist wie unsere Stelle. Und zwar steht da, Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Man könnte jetzt vielleicht einfach so sagen, ja, das ist quasi aus dem jüdischen Kontext bei Matthäus, wo das Wort Opfer steht, jetzt hineingebracht in einen allgemeingültigen christlichen Zusammenhang, nämlich jetzt ersetzt durch das Wort beten. Aber dann würde man den Unterschied in der Perspektive verpassen zwischen Matthäus 5 und Markus 11. Und jetzt passt mal sorgsam auf, dass ihr das mitbekommt und mitvollziehen könnt, diesen Unterschied. Und zwar in Markus 11, 25 geht es um denjenigen, der selbst etwas an dem anderen auszusetzen hat oder ihm etwas ankreidet. Überspitzt ausgedrückt, es geht um den Ankläger. Wie soll er das Problem klären? Er soll die Sache dem anderen nicht mehr ankreiden, sondern sie vergeben, also loslassen oder eben wieder in der Gerichtssprache, er soll den Anklagepunkt fallen lassen. Hier in unserer Stelle ist die Perspektive jetzt eine andere. Hier heißt es, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Die Perspektive ist also die des Angeklagten. Er weiß, da ist jemand, der hat mir etwas anzukreiden. Und was soll er tun in dieser Situation, wo er das weiß? Er soll hingehen und das, was zwischen den beiden steht, ausräumen und sich mit dem anderen versöhnen. Die Bibel hat also beides, je nachdem, welche Stelle man sich anschaut. Den Ankläger, und man könnte ihn auch den Geschädigten nennen, und den Angeklagten oder den Schädiger. Beide sind dazu aufgerufen, darauf hinzuwirken, dass die Sache aus der Welt ist. Der Angeklagte, den wir uns hier anschauen, der kann es nicht einfach aus der Welt schaffen, indem er nicht mehr daran denkt. Die Anklage besteht ja immer noch. Er muss zu dem Ankläger hingehen, dass sie es gemeinsam aus der Welt schaffen können. Aber in Klammer gesagt, weil das ja nicht wirklich unser Text ist, aus der Sicht des Anklägers, der kann die Sache schon für sich selbst aus der Welt schaffen. Schon wenn er sich an etwas stört am anderen oder etwas gegen den vorzubringen hat oder ihm etwas anzukreiden hat, kann er es ganz für sich schon alleine direkt aus der Welt schaffen, indem er den Anklagepunkt fallen lässt. Er muss also, wenn sich das nicht schon geäußert hat, dass da ein Problem besteht, gar nicht zu dem anderen hingehen, ey, tut mir leid, dass ich dich gestern dumm fand. Und er fragt sich, was, du fandest dich gestern dumm, warum, was ist los mit dir? Nein. Das, was in seinem Herzen ist, er kann es direkt loslassen, er kann es vergeben, er kann den Anklagepunkt direkt von sich aus fallen lassen, ohne dass das noch besprochen werden müsste. Was hier auch interessant ist bei unserem Text, und da sehen wir, wie Jesus wieder oft so ganz anders ist als wir Menschen, er hat nämlich überhaupt kein Interesse daran, woran das Zerwürfnis zwischen den beiden Menschen besteht, um was es hier geht. Es geht einfach darum, einer hat was gegen den anderen. Also Jesus wurde ja immer mal wieder gebeten, bitte urteile doch in dieser Angelegenheit, entscheide hier, wie ist dein Urteil, kannst du uns nicht irgendwie sagen, wie du das findest. So ticken wir. Wir wollen immer wissen, wer ist schuld. Jesus interessiert es nicht. Ihn interessiert die Folge. Nämlich, dass da jetzt ein Zerwürfnis da ist zwischen den beiden. Und das, also dieses Zerwürfnis, ist das Problem und das sollen wir aus der Welt schaffen. Und uns nicht drum drehen, wer jetzt schuld ist. Ja, und lassen wir auch nicht außer Acht, welch große Sache hier aus diesem zwischenmenschlichen Problem gemacht wird. Er soll quasi sein Opfer abbrechen. Und Jesus spricht hier mehrheitlich zu Leuten, die nicht in Jerusalem wohnen, sondern zum Teil ein beträchtliches Stück davon entfernt. Das heißt, sie mussten extra eine Reise machen, um nach Jerusalem zu kommen. Jetzt sind sie schon da beim Priester. Jetzt fällt ihnen eben diese Sache ein, dass jemand was gegen sie hat. Und jetzt sollen sie wieder zurück nach Hause reisen, das Problem klären und dann wiederkommen. Merken wir daran, wie wichtig Jesus dieses Thema ist, der gestörten zwischenmenschlichen Beziehungen? Durch die ganze Bibel hindurch macht Gott immer wieder deutlich, dass er kein Interesse an unserer Frömmigkeit, also jetzt in unsere Zeit vielleicht übersetzt, an unseren Gebeten, an unserem Lobpreis, an unseren Spenden und so weiter hat, wenn unser Leben nicht stimmt. Deswegen ist es auch nur folgerichtig und passt in dieses Gesamtbild hinein. Es ist nur besonders scharf in der Deutlichkeit und auch in der Unbequemheit, die Jesus hier verwendet, wieder zurückreisen und dann kannst du erst wieder dahin. Erst die Beziehung bereinigen, dann opfern. Liebe Geschwister, ich denke, wenn ich jetzt so über gestörte Beziehungen gesprochen habe, dass in nicht wenigen von euch der Heilige Geist doch gewisse Impulse jetzt gegeben hat durch eure Erinnerung oder durch euer Gewissen. Ich bitte euch, nein, ich fordere euch dazu auf, diese Impulse nicht zu ignorieren, sondern dem nachzugehen und diese Beziehungen in Ordnung zu bringen. Vielleicht ist es bei dir tatsächlich auch so, dass du sagst, in mir ist jetzt nichts wach geworden. Ist erstmal gut, wenn so auf der Oberfläche nichts Unbereinigtes ist. Aber lass dich vielleicht nicht direkt vom Haken, sondern denk nochmal drüber nach, durchleuchte dich nochmal, wo da vielleicht doch getrübte Beziehungen sind, nur dass es vielleicht schon ein bisschen verschüttet ist. Also wenn da keine Belastung mehr ist, in Ordnung, aber wenn es einfach nur verschüttet, vergraben ist und gegebenenfalls da doch noch was ist, durchleuchte dich, ob da nicht was ist, was du in Ordnung bringen solltest. Zum dritten Punkt, die Gefahr unbehandelter Risse. Verse 25 bis 26. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. In gewisser Weise ist die Situation ähnlich wie in den beiden Versen davor. Einer hat was ausgefressen und der andere bringt das gegen ihn vor. Aber hier ist es doch wesentlich ernster. Die Situation eskaliert jetzt so weit, dass es vor Gericht geht. In dem Bild, das wir hier finden, hat der Angeklagte eine große finanzielle Verpflichtung. Der Ankläger kommt, wie es damals üblich war, und nimmt ihn mit und führt ihn vors Gericht. Und hier, also während die beiden noch zusammen unterwegs sind, so steht es ja auch hier, besteht jetzt noch die Möglichkeit, das Ganze im Guten, das heißt von Person zu klären. Wenn aber der Richter ins Spiel kommt, dann geht alles nach klaren Regeln, sodass die Strafe gegebenenfalls nicht mehr abzuwenden ist. So, dieses Prinzip, dass jemand für Schulden ins Gefängnis muss, das finden wir im Alten Testament nicht. Das war Teil des griechisch-römischen Rechtes. Da war es dann eben so, wer nicht seine Schuld bezahlt hat, der wurde eingesperrt, bis die Schuld bezahlt ist und ohne Hilfe durch Freunde oder durch die Familie war es dann auch nicht selten der Fall, dass die Leute in diesem Zustand, wo sie eben eingesperrt waren, sogar verhungert sind. Und ja, es ist auch die Frage vielleicht ein bisschen nach der Sinnhaftigkeit, wie soll man, wenn man im Gefängnis ist, auch dabei mitwirken, dass die Schuld weniger wird? Also wie treibe ich da Geld auf und kann die Schuld dann irgendwann zurückzahlen? Es ist alles sehr schwierig, dieses Rechtsinstitut, das es damals gab, aber es eignet sich eben hier bei Jesus dazu, uns eine Lektion mit auf den Weg zu geben. Es klingt auch bei dem Thema Gericht doch immer so ein bisschen auch diese Perspektive von Gottes Gericht durch, zumindest durch das, was wir vorher schon gelesen haben, wo ja die Rede von der Hölle war. Und in Lukas 12 nimmt Jesus auch genau das gleiche Beispiel wie hier, fast wörtlich, und wendet es darauf an, wie notwendig es ist, Buße zu tun, um nicht gerichtet zu werden, sondern um in das Reich Gottes zu kommen. Bei den Versen 23 und 24 war die Perspektive noch positiv. Versöhne dich erst mit dem anderen und bring dann dein Opfer dar. Es ist zwar ein bisschen unbequem, aber es passt alles. Die Versöhnung ist da und er kann danach ganz normal sein Opfer bringen. Hier ist der Blick negativ. Die Versöhnung findet nicht statt und jetzt kommt das Gericht. Das Hauptaugenmerk ist hier darauf, welch verheerende Wirkungen zerbrochene menschliche Beziehungen haben. Hier ist kein Miteinander mehr da, sondern ein Gegeneinander. Und dabei setzt sich eben meistens einer durch und der andere unterliegt. Und der unterliegt, muss gegebenenfalls dann einen hohen Preis dafür bezahlen. Bei ungeklärten Beziehungen besteht die reale Gefahr, dass es zur Verbitterung oder zur Eskalation kommt. Vielleicht denken wir, ich brauche die Konfrontation nicht zu fürchten. Ich denke, wenn es mit dem und dem zur Auseinandersetzung kommt, dann werde ich schon siegreich daraus hervorgehen. Dann wird er derjenige sein, mit dem es schlecht aussieht. Okay, vielleicht besteht die Gefahr der schmerzhaften Niederlage nicht. Wobei es auch schon Leute gegeben haben soll, die sich getäuscht haben. Aber, und das ist jetzt schwerer zu umschiffen, wie sehr widerspricht ein Denken von Sieg und Niederlage doch der Vision von dem ungetrübten Miteinander, die Jesus uns hier gibt. Also auch wenn du vielleicht hier der erfolgreiche Streiter bist, wirst du damit spätestens vor dem Gericht Gottes unterliegen. Liebe Geschwister, ich komme schon zum Ende. Ist relativ, werdet ihr sagen. Jesus macht uns in seiner Auslegung dieses Gebotes, du sollst nicht töten, deutlich, wie wichtig ungebrochenes Miteinander ist. Wir haben gesehen zuerst, dass jeder Riss im Miteinander die Gemeinschaft zerstört. Das ist nicht nur der Mord, der zerstörerisch ist, sondern schon der Zorn, schon das Schimpfwort, schon wer auf jemanden sauer ist oder ihn angreift, macht sich schuldig. Dann haben wir gesehen, welch hohe Priorität es hat, auf der Liste der geistlichen Prioritäten, Risse im Miteinander zu kitten. Diese Priorität, die Risse zu kitten, sie kommt vor dem Erbringen von großen Taten auf dem Gebiet der Frömmigkeit oder des Dienstes. Vielleicht ja, vollbringst du große fromme Werke oder einen großartigen Dienst, vermeintlich. Ich denke, das Alte Testament ist sehr klar darüber, was das vor Gott wert ist, wenn der Lebenswandel nicht stimmt und was Gott dann davon hält. Und deswegen ist diese Priorität so hoch. Um in Worten von Paulus zu sprechen, lass dich nicht um den Preis für deinen Aufwand und dein Engagement, das ja gut ist, bringen. Lass dich nicht um den Preis bringen, dadurch, dass da ungeklärte Beziehungen sind, die deine ganzen Opfer vor Gott ungenießbar machen. Sondern stell die Prioritäten so, wie wir sie hier in diesem Text sehen, kläre die Beziehungen und dann mach weiter mit deinen Werken. Und schlussendlich, wenn wir uns nicht um die Risse bei unseren Beziehungen kümmern, besteht eben die ernste Gefahr, dass sich die Konflikte verschärfen und auch, ja, wenn wir immer wieder Konflikte haben mit ganz verschiedenen Leuten, ist es eben auch wahrscheinlich, dass irgendwann einmal wir diejenigen sind, die mit großem Schaden daraus hervorgehen werden. Ich werde zum Abschluss noch beten für uns. Ja, Herr, du bist sehr klar in deinem Wort, was du an uns richtest, auch sehr herausfordernd, wo du menschliche Gemeinschaft schon zerbrochen siehst, nicht erst, wenn einer das Messer zückt und auf den anderen einsticht, sondern schon da, wo er ihn beschimpft, wo er auf jemanden sauer ist, wo er zornig ist. Schon das verbietest du uns, schon das bezeichnest du als schuldhaft. Herr, hilf uns lernen, deine Maßstäbe zu übernehmen, dass wir wirklich solche sind, die Friedensstifter sind und die nicht einfach genauso leben wie alle anderen Menschen auch, die sagen, ach, das ist doch ganz normal, so lebt jeder, sondern dass wir solche sind, die deine Maßstäbe ernst nehmen. Herr, ich möchte dich ja auch bitten für diejenigen, die jetzt zuhören, zuschauen, die noch nicht deine Kinder sind, dass du ihnen die Augen dafür öffnest, dass sie keine Chance haben, mit ihrer eigenen Gerechtigkeit vor dir zu bestehen, weil sie erkennen müssen, dass dann eigentlich jeder in die Hölle kommen müsste. Und hilf ihnen doch auf dieser Suche nach deiner Gnade. Herr, bitte hilf uns da, wo Beziehungen getrübt sind, dass wir es nicht verdrängen, sondern dass wir aufstehen und hingehen und es aus dem Weg räumen, oder wenn es bisher nur in unserem Herzen ist, was entstanden ist, dass wir das loslassen, dass wir vergeben, dass wir uns bewusst machen, wie viel Gnade wir immer wieder empfangen, dass wir auch solche werden, die Gnade gewähren, Herr. Hilf uns, dass nicht irgendwelche Risse in unseren Beziehungen sich vertiefen und weiter wuchern und Schaden anrichten, sondern hilf uns, wie du es uns ja vorgelegt hast, früh einzuschreiten und Beziehungen zu klären und ein gutes, ungetrübtes Miteinander zu pflegen. Amen.